Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mit dem ersten Spiel nach der Länderspielpause. 1:1 hieß es am Ende zwischen dem FC Augsburg und dem HSV. Und wir begrüßen einen seltenen, aber dafür umso mehr geschätzten Gast. Hallo Andrea Bogenreuther, hallo.
Hallo Florian, hallo ihr Hörer da draußen.
Genau, mein Name ist Florian Eisele, wie Andrea schon angekündigt hat. Ja, Andrea, hast dir das Spiel angeguckt in Hamburg? Warst in Begleitung? Wir haben in der redaktionsinternen WhatsApp-Gruppe, weil der Kollege Sarko auch unterstützend seine Hände über dich gehalten hat, gesagt, eishockeytechnisch, das Spiel wird über die Special Teams entschieden. Genauso war es ja auch, ne? 25 Minuten Überzahl, da ist er nochmal rundgegangen. 1:1 ja. Am Ende. Ja, aber sagen wir eigentlich, die großen Überraschungen, die kamen ja schon vor Spielbeginn.
Ja, das kann man sagen.
Genau, dass die Ausstellung ein bisschen ungewöhnlich war. Normalerweise ist das Mittelfeld des FC Augsburg ein Erbbaurecht sozusagen für den Kollegen Hanua Masengo, der da jetzt fast immer gespielt hat. Der saß jetzt nur auf der Bank und auch Jakic war nicht am Start. Was war da los? Warum hat Manuel Baum im Mittelfeld so umgebaut?
Ja, anscheinend, ich meine, wahrscheinlich wollte er schon ein paar neue Akzente setzen nach dem letzten Bundesligaspielen, aber dass er dann so viele setzen musste, war wahrscheinlich nur durch die personellen Umstände gezwungenermaßen, denn Christian Jakic ist von seiner Länderspielteilnahme mit der kroatischen Nationalmannschaft aus den USA sehr spät zurückgekommen aufgrund der langen Reise und dann auch hat er noch muskuläre Probleme gehabt, sodass er nicht einsatzfähig war. Er war am Samstag gar nicht im Kader. Er hat die Reise nach Hamburg also gar nicht mitgemacht. Dann kam die nächste Hiobsbotschaft anscheinend nach Berichten von Manuel Baum am Samstag früh, als sich Hanua Masengo kurzfristig sehr unwohl gefühlt hatte, wohl sogar den Doc aufgesucht hat und dann entschieden hat, also mehr als 10 bis 15 Minuten Spielzeit sind an diesem Tag nicht drin. Manuel Baum hat eingeräumt, dass es dann schon ein paar Diskussionen gab, wie man diese Ausfälle dann kurzfristig kompensiert und hat sich dann entschieden, den Robin Fellhauer ins Mittelfeld zu ziehen, neben Fabian Rieder, und hat Marius Wolf die Chance gegeben, sich auf der rechten Außenbahn unter Beweis zu stellen. Das war so, glaube ich, diese Änderungen, die aufgrund der Ausfälle passiert sind, die Einwechslungen, die er ohne Not vorgenommen hat, war, dass er Arthur Chavez in die Dreierkette gestellt hat und dann in der Sturmspitze diesmal nicht Ribeiro aufgeboten hat, sondern Michael Gregoritsch. Ich denke, diese Personalie erklärt sich auch. Gregoritsch hat 2 Jahre beim HSV gespielt, körperbetont, der weiß, wie der Volkspark toben kann, und man hat es auch relativ schnell gemerkt. Also ich fand, Gregoritsch war schnell auf Betriebstemperatur.
Ja, und ist vor allem eine deutlich erfahrenere Mannschaft, als man sonst hat. Also Banks raus, ein 19-Jähriger raus. Chavez ist jetzt ein paar Jahre älter als er. Ich glaube 24, ohne ist jetzt ungegoogelt, sagt man, 24 Jahre. Und natürlich Gregoritsch mit 31 für Ribeiro 20 Jahre. Da ist das Durchschnittsalter mal deutlich nach oben geschnellt beim FC Augsburg. Ich glaube, war auch ein bisschen der Ansatz, dass man sagt, vor einer relativ hitzigen Kulisse in Hamburg, dass man da vielleicht die erfahrenen Jungs hat. Hat am Anfang gut geklappt. Und erzähl mal, ja, also Arthur Chavez war ja auch der die Knipse gemacht hat in der ersten Halbzeit. Relativ ein bisschen überraschend war es jetzt nach Spielverlauf, oder kann man das so sagen?
Nee, also ich fand, die erste Viertelstunde hat der FCA gut gespielt, gut kombiniert. Er hat auch dieses gefährliche Umschaltspiel der Hamburger ziemlich ausgebremst. Das hat alles soweit funktioniert. Vielleicht überraschend, dass natürlich ein Verteidiger das Tor geschossen hat, aber Chavez ist weite Wege gegangen, hat sich da eingebracht und war hinterher sehr happy über sein zweites Saisontor, das ihm da gelungen ist. Er war halt zur rechten Zeit am rechten Fleck. Also Marius Wolf hat eine Flanke rein. Dann ist von Brenzis, vom Hamburger, der hat irgendwie den Ball so leicht abtropfen lassen und dann stand halt Chavez genau richtig und hat nur einen Fuß hinhalten müssen und zack war der Ball drin. Da sieht man dann, wie einfach das geht, wenn verschiedene Punkte zusammenspielen. Und das 1-0 war dann natürlich für die Hamburger so eine kalte Dusche. Die natürlich hatten die auch ihre Chancen, hatten es probiert. Aber da war dann erstmal kurzzeitig etwas Ruhe im Volkspark.
Ja, und in der Summe dann tatsächlich, also überraschend dahingehend, dass der FC Augsburg, das sollte ich vielleicht präzisieren, so gut ins Spiel gefunden hat, fand ich, weil die erste Halbzeit tatsächlich eigentlich recht stark in Augsburger Hand war. Also ich glaube, Expected Goals, da war der FC Augsburg, ich glaube, zur Halbzeitpause fast schon bei 2. Eins ist ja auch tatsächlich gefallen von Chavez eben in der 22. Minute. Das ließ sich alles recht gut an. Und wie gesagt, ne, vor Spielbeginn in der Expertengruppe, die Überzahl, ne, die ist es wieder. Das, was den Augsburger Panthern, mit denen der Herr Sarko ja eigentlich mehr zu tun hat, immer das Genick bricht, nämlich das eher malare Überzahlspiel, möchte ich es mal sagen, war jetzt auch ein bisschen das Problem, nämlich 26 Minuten nach der roten Karte von Muheim, da stand schon 1-1, weil Rashford Yeboah Königsdorfer, geiler Name, das Tor gemacht hat.
Ein ungefähr ebenso geiles Tor gemacht hat, das wie ein Strich in der Landschaft da durchschoss, war wirklich sehenswert. Also musste sogar Manuel Baum einräumen.
Ransford Yeboah Königsdorfer, nicht Rashford, sondern Ransford Yeboah Königsdorfer, sorry. Trotzdem geiler Name. Hat es 1-1 gemacht. Und kurz danach hat Muheim zu Recht die rote Karte gesehen, ist einfach letzter Mann gewesen.
Er zu Recht.
Und hat sich das angefangen, genau. Und waren dann 26 Minuten lang in Überzahl. Und da könntest du denken, da geht was. Und es ging auch tatsächlich.
Aber es ist halt so wie immer. Es ist, oder so wie sehr oft. Kaum sind sie in Überzahl, wird der Kopf eingeschalten. Jetzt muss man aber und noch ein Tor machen. Und irgendwie ist völlig diese wunderbare Struktur und die Disziplin und alles, was die Mannschaft so in der ersten Halbzeit wunderbar umgesetzt hat, die Vorgaben, das ist auf einmal alles verschwunden gewesen. Jeder hat irgendwie nur geschaut, dass er Einzelaktionen macht. Es war dieses stimmige Zusammenspiel nicht mehr. Die Ruhe war weg. Und ich meine, der HSV ist natürlich eine ausgebuffte Mannschaft. Das ist ein Aufsteiger, der auf Platz 12 liegt in der Bundesliga. Die wissen schon auch, wie sie sich geben und haben da Action gemacht ohne Ende. Haben sich bei jedem Spielzug, den sie irgendwie dachten, der wird gegen sie gepfiffen, aufgeregt. Es kam dann noch diese Elfmeter-Forderung, ein völlig übertrieben, weil Cesiger ist der Ball an den Arm gesprungen. Er hatte aber ganz regelrecht den Arm angelegt. Also es war sogar so, dass sich HSV-Trainer Merlin Polzin in der Pressekonferenz anschließend entschuldigt hat, wie massiv und vehement seine Spieler da einen Elfmeter gefordert hatten. Und wir kommen ja nachher noch auf die Gregoritsch-Szene, wenn man sieht, wie da Augsburg sich gegeben hat und wie dann in der letzten Viertelstunde da die Hamburger da die große Welle gemacht haben. Das war dann schade, dass sich der FCA davon hat anstecken lassen.
Also da haben sie mal nicht als hanseatisch zurückhaltend sich präsentiert, die Jungs. Also 5 Minuten vor Schluss sollte sie mal nicht vor Augen haben. Fabio Vieira hat von halb rechts draufgeknallt und das geht an die Angelegte. Also Angelegter kann ein Arm nicht sein. An die angelegte Arm, von Cedric Cesiger. Daran ist im Endeffekt die Aufregung entstanden. Am Anfang hat Schiedsrichter Dennis Altekinder sogar, glaube ich, auf Elfmeter entschieden und hat dann erst nach Sichtung der Bilder, aber relativ schnell gesagt, nee, das ist gar nichts. Ja. Also wenn das ein Elfmeter gegeben wäre, also Leute, nee.
Dann hätten wir gar nichts mehr verstanden. Ja. Ich meine, es sind da viele umstrittene Entscheidungen, aber dann weißt du nicht mehr, was angelegter Arm bedeuten sollte, weil wenn ein Arm angelegt war, dann war es der von Cesiger.
Dann war es dieser hier. Ein angelegter Arm, wenn du nachguckst, dann ist dieses Bild von Cedric Cesiger drin. Kann natürlich sein, dass beim HSV das mittlerweile schon so ein bisschen verankert ist. Die hatten in dieser Saison tatsächlich ein bisschen Pech mit den Schiedsrichtern und das ist vielleicht mittlerweile ein Wunderpunkt, Mag auch sein, dass das dann, dass das dann noch ein Thema ist.
Und man muss ja sagen, dass dieser Volkspark dann wirklich explodiert. Also wenn man jetzt sagt, die Stimmung in den Stadien ist immer besonders, aber ich muss sagen, ich war auch in vielen Stadien jetzt, aber wenn der Volkspark mal in Rage kommt, also dann geht's richtig ab. Also ich verstehe jetzt auch diese Erfahrungswerte, die Manuel Baum damit reingebracht hat, weil gerade diese letzten 10 Minuten waren schon wirklich urlaut, riesige Welle, riesige Emotionen. Und da versteht man dann, warum die Emotionen da wirklich hochkochen, auch auf der Seite des Gegners natürlich.
Und so ein bisschen hat sich, glaube ich, Kevin Schlotterbeck davon anstecken lassen, als er den Ball auf Finn Dahmen zurückgegeben hat. Das war wild. Das war kurz vor diesem Elfmeter, der genau war.
Ja, also es war dann, wie gesagt, jeder hat die Übersicht verloren. Und er ist dann leider in der 87. Minute, da ist es dann passiert. Schlotterbeck hat tatsächlich gelb bekommen. Er hat, glaube ich, sich lange zurückgehalten, aber da in dieser hektischen Schlussphase ging es dann nicht mehr. Kassiert da die gelbe Karte und ist fürs Hoffenheim-Spiel gesperrt. Was schon natürlich
fünfte Gelbe,
sehr bitter ist. Ja, genau.
Also ist tatsächlich, ich weiß nicht, wo das war, in welchem Spiel, wo im Endeffekt auch auf der Linie Schlotterbeck den Ball annehmen wollte. Ich habe es gerade nicht mehr, aber es war auch eine der letzten Spiele. Ich glaube, dass es gegen Leipzig war, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wo er auf der Linie den Ball an, das war ein Sieg noch, stimmt, das war eines der vorherigen Spiele. Ja. Und dann auch Dame in letzter Sekunde klärt. Also Schlotti auch immer, sagen wir so ein Wachnachweis für den eigenen Torwart dabei, ja.
Sind aufeinander so eingespielt, ja.
Ja.
Genau. Manchmal jetzt besser, manchmal schlechter.
Jetzt gucken wir mal auf eine Abstimmung, die auch mal wieder äußerst klar ausgegangen ist. Wir fragen ja immer auf unserem WhatsApp-Kanal FCA Kompakt, alle FCA-News, den Spieler des Spiels ab. Das haben wir in diesem Fall auch getan beim Spiel des FC Augsburg beim HSV. Und es ist sowas von glasklar, wie das ausgegangen ist. Nämlich ist es Finn Dahmen, der wirklich ein herausragend gutes Spiel gemacht hat.
Absolut berechtigt, ja.
Genau, dann kommt lange nichts, dann kommt Michael Gregoritsch, auf den wir auch gleich noch zu sprechen kommen, und dann Arthur Chavez und dann eigentlich keine wirklich nennenswerten Eingaben mehr. Ja, also Finn Dahmen, überragendes Spiel auch. Sieht ein bisschen komisch aus, eben diese Szene, die er mit Schlotti hat, aber weil er den jetzt erst mit der Brust annimmt, weil es gar nicht anders geht, dann klatscht der Ball von da an die Latte, aber gut, was will er da machen? Also ja, der hat verhältnismäßig dessen eigentlich noch ganz gut gelöst. Also Finn Dahmen, überragend, kann man glaube ich sagen, oder?
Ja, auch seine Paraden. Also jetzt, ich würde ihn jetzt nicht nur auf die Szene von Schlotti da festmachen, sondern der hat ja ganz irre Paraden, auch in der ersten Halbzeit. Wir haben jetzt zwar gesagt, da war der FCA war meiner Meinung nach schon dominant, aber es ist natürlich so, dass die Hamburger schon immer wieder durchstoßen und dann schon auch zu ihren Chancen kommen. Und da hat er wirklich super Reflexe, Paraden, wo er noch mit den Fingerspitzen hinkommt und so weiter. Also ich kann das nur bestätigen und sehe das genauso, dass Finn Dahmen von der Leistung her über das gesamte Spiel gesehen wirklich bester Mann war.
Mhm. Vor allem war ja auch eine spannende Woche für Finn Dahmen, der zuerst nicht nominiert war für die Nationalmannschaft. Da war Jonas Urbig mal drin. Laut Julian Nagelsmann auch deswegen, weil man den mal kennenlernen wollte. Natürlich kann man sagen, ein Spieler, der beim FC Bayern spielt, langfristig auch da Stamme spielen wird. Das ist eigentlich sowieso einer, dem die Zukunft gehört. Da wird es vielleicht sowieso eng. Jetzt aber mal für die WM ist es auch, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlich, eine Nummer 2 mitzunehmen von einem Verein, auch wenn der vielleicht relativ viel spielt. Das dürfte erstmal schon, glaube ich, ein Tiefschlag für Finn Dahmen gewesen sein. Umso besser für ihn, dass er natürlich dann noch nachnominiert wurde, auch wenn er nicht gespielt hat mit der Nationalmannschaft in der Schweiz und in Stuttgart gegen Ghana mit Ransford, Iboa, Königsdörfer. Und übrigens auch Patrick Pfeiffer, ne? Der war auch bei Ghana im Kader drin, auch interessant. Ehemalige FCA-Spieler.
Und wenn man jetzt schon die FCA-Spieler, dann auch Fabian Rieder für die Schweiz, der hätte nämlich beinahe ein Tor gegen Deutschland gemacht, wenn man das hier mal richtig noch sagen kann. Der hat nämlich richtig gut gespielt für die Schweiz.
Ja, genau, Alu-Treffer. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für ihn gewesen, auch vielleicht nochmal zu dieser Aufstellung. diese zentrale Rolle, weil zuletzt hat er ja oft immer so auf Außenbahnen gespielt beim FCA. Und eigentlich ist er ja so ein ZOM, sagt man, sagen alle Leute, die gern FIFA spielen oder einen Trainerschein haben. Also ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Und diese Zentrale, ich glaube, die ist ihm schon entgegengekommen, dass er in dieser Konstellation mit Robin Fellhauer, der ja eigentlich sowieso von seinem Selbstverständnis her ein zentral defensiver Mittelfeldspieler ist, der, sagen wir, den offensiveren Part drin hatte. Mhm. Einmal, ich glaube, ein Freistoß oder was das war, das war ein Field Goal, ja, aber sonst lief es eigentlich.
Ja, die Torgefährlichkeit nimmt dann natürlich ab, wenn du da im Mittelfeld so gebunden bist, ja, und so. Aber ich fand auch, also ich fand die beiden in dem Zusammenspiel wirklich sehr gelungen. Also über Strecken. Ja. Natürlich, ich meine, wenn man jetzt bedenkt, dass die sind ja auch so reingeworfen worden. Das war ja dann im Prinzip nicht trainiert jetzt in der letzten Woche. Ah, waren sie fast alle weg. Ja, oder und dann hast du vielleicht zwei Trainingseinheiten und am Samstag früh entscheidet sich, du musst jetzt da auf der Position spielen für Rieder. Mhm. Dann ist es vielleicht schon sehr ungewöhnlich und dafür muss man sagen, die erste Halbzeit war wirklich sehr ordentlich.
Mhm. Ja, und jetzt könnte man, also Finn Dahmen, starke Leistung wieder, wie in den letzten Wochen eigentlich sowieso schon, muss man sagen, wirklich macht nachhaltig Werbung für sich gerade. Aus rein dramaturgischer Sicht gäbe es natürlich noch jemanden, der auch in Frage käme, jetzt nicht, finde ich, allerzwingend wegen der Leistung, sondern wegen der Szene aus der ersten Halbzeit. Michael Gregoritsch an der ehemaligen Wirkungsstätte, wie es immer so schön heißt, beim HSV, gab es eine Szene, erklär doch mal. Also ich kann es vielleicht so einleiten, das war eine Szene Ende der ersten Halbzeit, ich habe es mir angeguckt und sah so.
Du hast es auch erst nicht verstanden, oder? Es hat, glaube ich, erstmal keiner so richtig verstanden im Stadion.
Ich fand es erstmal nur mega witzig, weil ich dachte, der hat sich einfach nur gedreht und er ist im Drehen. Also es war sowieso schon so, es ging relativ schnell. Dann hat er den Ball bekommen, dann wurde es ein bisschen langsamer. Dann hat er sich gedreht, dann wurde es noch langsamer. Und dann ist er in der Drehung umgefallen. Ich dachte, er ist einfach umgefallen.
Ist er ja auch.
Ich habe wahrscheinlich Osterlieder gehört. Unter anderem Fips, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase. Da dachte ich mir, schau an, da ist er, der Fips. Aber so war es natürlich nicht. Erzähl doch mal, Andrea, was war denn eigentlich mit Michael Gregoritsch?
Ja, also es war so, dass dieses Fallen von Schiedsrichter Dennis Aitekin als Foul von Vieira an Gregoritsch gesehen wurde. Aitekin sagte, er habe das so wahrgenommen, hat Freistoß gegeben direkt an der Strafraumkante. Und
also
Vieira,
den besten aller Freistößen.
Vieira blieb liegen. Gregoritsch trollte sich Richtung Augsburger Bank. Und dann war natürlich bei dem liegenden Vieira standen dann FCA-Spieler und Hamburger Spieler umeinander und haben sehr diskutiert, bis Dennis Aitekin sich von diesem Rudel gelöst hat und hinter Gregoritsch her Richtung Augsburger Bank marschiert ist, dort mit Gregoritsch gesprochen hat und im Nachhinein hat sich
gedauert, ne?
Das hat gedauert. Also, das war ja sowieso in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Also es hat sich dann hingezogen. Im Zuschauerrund, glaube ich, wussten alle nicht so recht, worum es genau ging. Und dann ist aber klar geworden, es gibt diesen Freistoß nicht. Und dann hat Aitekin sehr schnell abgepfiffen. Danach hat sofort der Stadionsprecher die Situation aufgeklärt und berichtet, dass Dennis Aitekin sich bei Gregoritsch erkundigt habe, ob er jetzt gefoult worden ist oder nicht. Gregoritsch hat verneint und dadurch hat quasi Augsburg diesen Freistoß nicht bekommen. Also ein sehr großes Fair Play von Seiten von Michael Gregoritsch, der also zugegeben hat, dass es keine Berührung von Vieira war und damit eben auch kein Freistoß. Dann hatte sich Aitekin für den Schiedsrichterball entschieden und dann kurz nach der Berührung zur Halbzeit gepfiffen. War natürlich eine kuriose Szene, dass der Stadionsprecher dann das alles für alle erklärt. Es gab dann auch sehr warmen Beifall vom Hamburger Rund für Gregoritsch, und dass er sich so als Sportsmann gezeigt hat. Und in den Katakomben später und bei der Pressekonferenz gab es viel Lob für das Fairplay des Michael Gregoritsch, der ja als ehemaliger HSVler immer noch besondere Beziehungen zu Hamburg hat.
Also da vielleicht auch noch ein Zitat von Dennis Aitekin, der die Karriere ja übrigens beendet im Sommer, nach Spielende. Ganz viele Leute sagen, im Fußball gibt es keinen Respekt, keine Fairness und keine Menschlichkeit. Das war ein Musterbeispiel für gegenseitige Wertschätzung, hat er gesagt, über die Szene, in der Michael Gregoritsch sagt, nee, war kein Freistoß. Also wie gesagt, wo ich mir auch gedacht habe, was ist denn da los? Er dreht sich einfach und fällt um. Und erst wirklich in so einer Zeitlupe siehst du dann, ach ja, okay, da rauscht im Endeffekt der noch vorbei. Und unabsichtlich ist es so, dass eigentlich Grigoritsch, wenn dann überhaupt eigentlich Vera fault, weil er stand dann, glaube ich, irgendwie während dieser...
Weil der lag auch dann. Ich glaube, der hat ihn schon gut erwischt. Also
Schon. Also der ist umgefallen. Ja, genau. Mhm. Also in dieser panthergleichen Bewegung, möchte ich fast sagen, in dieser eleganten Bewegung, die Mija Grigoritsch da vollzieht, hat er den Kollegen Vieira da noch abgeräumt. Und das sieht im ersten Blick vielleicht, wenn man eine Position auf dem Spielfeld hat, die es ungünstig macht, vielleicht so aus, als ob es ein Foul gewesen wäre. Es war aber, also spätestens nach der zweiten Wiederholung war es aber allen klar, das ist nichts.
Ja, ne? Sobald du das Fernsehbild gesehen hast. Aber es war natürlich so, das ist eine Szene, wo der VAR nicht eingreifen darf, soll.
Genau.
Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also Aytekin konnte nicht zum Fernseher gehen und sagen, ich schaue mir die Szene nochmal an.
Genau, denn VAR greift ein bei Spielerverwechslung, bei roter Karte, bei Elfmeter und bei Tor, ja oder nein. So, das sind die vier Situationen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch schon Situationen in der Bundesliga hatten, in der Einwürfe, das ist passiert, durch den VAR korrigiert worden sind. Da ist man sich, glaube ich, einigermaßen einig, dass das vielleicht eine Spur zu viel war. Und deswegen, genau, für Freistöße, auch wenn sie so direkt an der Strafraumgrenze stattgegeben werden und deswegen sehr gefährliche Freistoßsituationen sind, hat der VAR eigentlich, nicht nur eigentlich, hat der VAR nichts zu suchen. So,
ja, es gab aber gestern auch in den Katakomben Gerüchte oder Stimmen, dass vielleicht sogar er doch was aufs Ohr gekriegt hat, dass, keine Ahnung, das weiß ja, was dann da einmal alles gesprochen wird, das wurde nicht bestätigt, aber Fakt ist, er hat die Entscheidung zurückgenommen aufgrund von Grigoritschs Aussage.
Ich fände es ein bisschen ungewöhnlich, dass Manuel Baum sich danach beschwert hat. Also weil er gemeint hat, generell findet er auch die Szene gut, aber er findet es nicht gut, sozusagen das auf den Spieler abzuwälzen. Ja? Also vielleicht sagst du noch was dazu.
Ja, die Trainer wurden natürlich in der Pressekonferenz auch dann auf diese Szene angesprochen. Polzin hat Grigoritsch gelobt für die Aktion, hat dann eben gesagt, er ist der gleiche Sportsmann, wie sie ihn in Erinnerung hatten und das ist eine schöne Geste gewesen in die Richtung. Dann wurde Manuel Baum dazu befragt und er hat auch natürlich seinen Spieler gelobt, hat aber dann ganz deutlich angemerkt, dass er findet, dass eigentlich die Entscheidung nach wie vor ein Schiedsrichter zu tragen habe und der nicht den Spieler quasi unter Druck stellen sollte, zu sagen ja oder nein. Wenn Baum hat auch gefragt, was wäre denn gewesen, wenn Grigoritsch nein gesagt hätte und dann beweisen die Bilder später, das war doch anders, dann wäre der große Buhmann im Hamburger Stadion geworden und dann wäre die Sache ganz anders gelaufen. Und dieses den Spieler in die Bredouille bringen, der ja alles für sein Team rausholen möchte, ich glaube, das war dann so ein bisschen ein Dorn im Auge für Manuel Baum.
Andererseits, also was soll er machen? Ne? Also die Regeln geben es halt in dem Fall nicht her. Und was man vielleicht auch noch ins Feld ziehen darf, die Spieler wissen ja auch mittlerweile, dass es 1000 Video-Wiederholungen gibt. Und sagen wir mal so, da jetzt dann die Erzählung aufrechtzuerhalten, der Vieira hat mich ganz fies umgetreten. Ja, weiß ich auch nicht, wie clever das wäre. Ne? Aber
so war es mit Sicherheit die bessere Geschichte.
Ja, genau. Nee, und auch wirklich Respekt vor mir. Grigoritsch, der auch nicht lang rumgetan hat, weil er hätte ja auch sagen können, du, keine Ahnung, ging alles so schnell, hast ja gesehen, diese Drehung, der Blink auf ein Ei. Hätte er auch sagen können, dass er keine Ahnung hat. Insofern.
Ja, hat er nicht gemacht. War klare Sache und hat dann noch ganz gut gepasst. Was aber dann, wie gesagt, wieder blöd war, dass kurz danach diese große Aufregung gegen Augsburg kam mit dem Elfmeter. Das hat jetzt dazu nicht gepasst.
Ja, ärgerlich, ne? Also, wo man auch sagen muss, also es war insofern dieses Spiel schon ein Schritt in die richtige Richtung, vor allem wenn man eben dieses recht desaströse Spiel vor der Länderspielpause hernimmt.
Stuttgart.
Aber, ja, genau.
Exakt. 2-5.
Ja, genau. In der Höhe eigentlich auch durchaus okay. Also wenn man das hernimmt, dann war es natürlich eine Steigerung. Allerdings muss man auch sagen, mit einem Mann mehr trotzdem 26 Minuten, die du noch zu spielen hast, da darfst du das Spiel nicht so aus der Hand geben. Also es war schon eine Steigerung, aber ich muss auch sagen, also diese Mannschaft hat erkennbar gerade Mühe und lässt sich dann doch recht schnell immer aus dem Takt bringen. Das war gegen Stuttgart und gegen Dortmund schon so.
Das ist der Knackpunkt, dieses aus dem Takt bringen. Ja. Sie waren in der Spur, sie waren gut in der Spur und dann hast du diese bittere Note von den letzten 15 Minuten.
Genau, und vor allem, jetzt muss man auch sagen, also klar ist das eine aufgeregte Stimmung, aber wenn du jetzt mal diese Spiele individuell durchgehst, HSV versus Augsburg, also da würde ich sagen, da gibt's vielleicht 3-4 Spieler, bei denen der HSV einen Punkt machen würde. Sonst ist der FCA wirklich deutlich besser besetzt, individuell im Vergleich zum HSV. Und da musst du vor allem mit einem Mann mehr, wenn du schon das Tor nicht machst. Wobei, die Chancen gab's ja auch noch. Ne? Also Gregoritsch gab einen Pfostenschuss, muss man auch noch
sagen. Ja, das war natürlich, wenn der, da muss man wirklich sagen, das war halt sein absoluter Schwachpunkt. Ja, der hat wirklich gute Chancen gehabt. Und mit der war kurz davor, spitzelt da den Ball genau an den Pfosten. Wenn er den reinbringt, dann ist das Ding gelaufen. Aber leider, die Chancenverwertung
katastrophal. Wenn du schon die Chancen nicht machst oder nicht bekommst auf Dauer, dann musst du dieses Spiel ruhig zu Ende bringen, weil dass du am Schluss mit 11-10 noch froh sein musst, diesen Punkt zu nehmen. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Und das muss auch für die nächsten Wochen, sagen wir mal, eine Hausaufgabe sein, die diese Mannschaft zu machen hat, die ja wirklich gut drauf war im Februar. Der März, es waren schwierige Gegner, aber auch teilweise schwierige Leistungen vom FC Augsburg. Jetzt geht's in diese Aprilphase los, bei der man sich auch, sagen wir mal, frühzeitig, bevor es in die ganz heiße Phase im Mai geht, sagen wir, eigentlich große Sorgen erledigen kann. Und da müssen gewisse Dinge einfach besser werden, als es jetzt beim HSV war. Wirklich Spielkontrolle, Rückschläge, also wie sagt man da, Persistency, sagt man, glaube ich, im Englischen. Also, oder Resilienz, ne? Resilienz ist das große Wort.
Resilienz ist wahrscheinlich Wort, ja.
Dass du gegen Rückschläge dich dann auch nicht so, dass du dich von denen nicht so treffen lassen darfst. Also das ist einfach so. Jetzt machen wir vielleicht so einen Deckel auf dieses Spiel drauf. Du hast vielleicht noch mit Marius Wolf hast du noch gesprochen, ne? Der war dann auch mal wieder in der Startelf.
Er war tatsächlich das 9. Mal erst in der Startelf in der ganzen Saison. War zufrieden mit seiner Leistung im Großen und Ganzen, nicht zufrieden mit dem einen Punkt natürlich, aber für jemanden, der halt dann ins kalte Wasser geschmissen wird, er hat es ordentlich erledigt, er hat so die rechte Außenbahn beackert und hat sich da wirklich gut präsentiert, hat sich an Vorlagen versucht, die leider Gregoritsch dann eben nicht verwerten konnte oder seine anderen Teamkollegen. Er hat wirklich hart gearbeitet und ich könnte mir vorstellen, er will natürlich weiter wieder in die Mannschaft zurück und längere Spielzeiten haben. Mal gucken, wie er sich bei Manuel Baum empfohlen hat mit seiner Leistung.
Wobei ich sage, wenn Robin Fellhauer fit ist und die Mittelfeldzentrale besetzt ist, klar. Ich glaube, dann bleibt ihm die Rolle des Auswechselspielers.
Er hat schon profitiert von den personellen Ausfällen.
Ja. Nee, aber klar, findet er gut, kann ich nachvollziehen, ist ja alles in Ordnung.
Ja, und andererseits ist ja auch nicht das Schlechteste, dieses Backup zu haben.
Ja, sicher. Natürlich sagen wir, es ist ein treues Backup, was man so hört. wenn man jetzt die Gehaltsstruktur mal so ungefähr ins Feld führt. Okay, da gibt's günstigere Varianten als Ersatzspieler, aber okay, ist dann so. Vielleicht noch ganz kurz zu Ochena Ogundu, der weitere Minuten gesammelt hat,
also in Stuttgart gegen Stuttgart durfte er noch 2 ran und gegen jetzt Hamburg waren es 3-4 höchstens. Mhm. Ja, da kannst du nichts sagen. Da kann man, also bei aller Liebe, aber mit dieser Anzahl Spielzeit, da ist es schwer.
Ist unbestritten, genau. Ochena Ogundu hat jetzt insgesamt, jetzt kann ich mal gucken, wie viele Spiele hat, ich kann mal kurz gucken in der aktuellen,
Einsätze.
Ja, die Kollegen von Transfermarkt machen das ja immer sehr, sehr, sehr ausführlich und haben jetzt insgesamt, Moment, da hat er 14 Minuten hat er jetzt. 14 Minuten. Mhm. Ist gekommen für relativ viel Asche, 4,5 Millionen, 19 Jahre aus der Türkei. Genau, aber ist interessant, weil wenn man sich...
Ist ein Jugendprojekt des FCA.
Ist eines von vielen Jugendprojekten, genau, des FC Augsburg. Mhm. Wenn man sich mit jemandem aus dem Umfeld des FC Augsburg über den Kollegen Ogundu unterhält, dann hörst du wirklich Dinge, wo ich sage, ja holla, also den würde ich dann gerne aber auch mal sehen. Also Genie und Wahnsinn legen, heißt es, recht eng beieinander bei ihm. Also ist ein einziger menschlicher Muskel offenbar, der Kerl. Ist jetzt kein, haben wir auch schon mal thematisiert, kein Mittelstürmer, der jetzt viele Kopfballtore machen wird, weil er 1,80 ist. Am Anfang war er ja bei Transfermarkt mit 1,88 drin gestanden oder so. Aber bin ich schon sehr gespannt. Vor allem, das ist ja jemand, bei dem sich der FC Augsburg auch committed hat, dahingehend, dass er anders als Ribeiro nicht ausgeliehen, sondern gekauft ist. Also da bin ich schon mal gespannt, vor allem, weil jetzt derzeit die Situation, da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt hin, ja so ist, dass es Jugendkult hin oder her im Grunde zwei Leute gibt, die in der vordersten Spitze beim FCA spielen. Der eine heißt Michael Gregoritsch und der andere heißt Rodrigo Ribeiro, der ausgeliehen noch ist, aber sehr wahrscheinlich die Kaufoption gezogen wird. 5 Millionen liegt die laut unseren Informationen. Ja, ist er nicht der einzige Jugendspieler, der am Samstag einen guten Zuschauerplatz hatte. Also Mert Kümür 90 Minuten auf der Bank, Noki Banks 90 Minuten auf der Bank.
Das war schon anders.
Das sah schon mal deutlich anders aus, ja. Vor allem, weil es ja auch der Claim, um ein anderes BWLer Idiotensprechtext zu verwenden, aber weil der Claim ja vom FC Augsburg ja durchaus ist, diese Jugendspieler auch zu entwickeln und aufzubauen. Ja, man will ja ein Jugendausbildungsverein sein. Das bleibt gerade derzeit so ein bisschen auf der Strecke.
Aber da kommt natürlich jetzt die Spieltagssituation. 6 Spiele vor Saisonende, also jetzt gestern Samstag waren es noch 7 Spiele zum Saisonende. Der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern. Jetzt muss geliefert werden. Und vielleicht ist da dann doch ein bisschen die Denke, mal die Etablierten mehr ranzulassen.
Ja, ist halt so, dass, sagen wir, in der bisherigen Saison durchaus die jungen Spieler auch schon gezeigt haben, dass sie es ja auch können. Ja. Also ich glaube, es sind unterschiedliche Gemengelagen vielleicht auch. Also zum einen ist es bei Ogundu vielleicht die Thematik einfach mit der Stürmer. Es gibt halt eine Position als Stürmer, die ist an Gregoritsch-Ribeiro vergeben. Die wird aber auch, wenn man die Leihe von Gregoritsch in eine Verpflichtung ändern wird, ja, das wird ja als Problem genauso bleiben. Deswegen denkt man, vielleicht ein bisschen sportlich, den jetzt schon verpflichtet zu haben. Bei Banks ist es, glaube ich, einfach mal eine Pause geben für Arthur Chavez. Kann man, glaube ich, auch mal machen. Der kam ja aus einer Verletzung raus, hat dann gespielt, ist auch okay. Bei Kümür ist es, glaube ich, tatsächlich die Frage der Position, die es so nicht gibt für ihn. Also diese Zehner-Position, die hat der FCA gerade nicht. Aber auch sonst auf anderen Positionen kommt er nicht so richtig in Gange. Und dazu passen ja das, oder dazu passt das unter der Woche, es Gerüchte halber von vielleicht von dem einen oder anderen Berater, man weiß es nicht, gestreut wurde, dass ungefähr so jeder zweite europäische Spitzenclub, Neapel, AC Milan, whatever, sich mit Mert Kümür beschäftigt. Das mag so sein, dass der, glaube ich, auch einen Abnehmermarkt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass, weiß es nicht, wie valide das alles jetzt ist, ne? Aber
also der FCA ist dort nicht drauf eingegangen, weder Baum noch Benny Weber am Samstag.
Aber natürlich werden die auch sehen, wenn wir einen Spieler haben, den kriegen wir jetzt gut los für, weiß nicht, 10, 12, 13. Ich fände es nicht gut, wenn man verkaufen würde. Aber wenn es da einfach nicht weitergeht und man dieses Thema dann auch, sagen wir so, weiterträgt, dann wird auch von Kümür, der spielen will, natürlich das Thema noch forciert werden, auch wenn der noch ein paar Jahre Vertrag hat, den er ja erst zu Saisonbeginn verlängert hat. Ja. Was ich damit sagen will, ist, Jugendkult ist gerade so ein bisschen nach hinten geschoben, auch mit dem Jugendentwickler Manuel Baum, der ja ist, ne? Aber da ist trotzdem jetzt relativ wenig krasse Jugend am Start gewesen. Wie gesagt, da war Anton Kare, war der eigentlich der einzig wirklich Junge, den...
Ja, aber der hat jetzt, fand ich, auch nicht so überzeugt diesmal, ja.
Nee, schade, ne?
Weil in der Nationalmannschaft war er gut, ja.
Ja, ist dann so. Nee, aber Mert Kümür, glaube ich, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. Und mal gucken, was der im Sommer macht. Da bin ich mir, ehrlich gesagt, nicht so ganz sicher, ob der wirklich hier in Augsburg seine Zukunft sieht. Einer, der seine Zukunft in Augsburg sieht, ist Jeff Hauweleo. Der hat auch nicht gespielt. Mhm. Vielleicht noch ein, zwei Takte.
Nein, das war ja. Ja, da war ja im Vorfeld die große Frage. Gegen Stuttgart hatte es ja nicht gereicht. Jetzt war's. Hatte man erst gedacht, vielleicht er schafft's, dass er doch ein paar Spielminuten nach seiner langen Verletzung, war ja knapp 6 Monate fast jetzt ausgefallen wegen Innenbandanriss, meine ich. Und ja, deswegen, er hat sich jetzt komplett trainiert die letzte Woche und war auch im Kader, kam allerdings erneut nicht zum Einsatz, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass auch Manuel Baum im Vorfeld gesagt hat, das Schlimmste, was wäre, wenn es ihn wieder erwischt, also lieber Vorsicht ist geboten bei Jeff, man will da gar nichts riskieren und ich denke, wenn er jetzt irgendwelche Alternativen hat, die ihm taugen, wird er jetzt Jeff zwar mitnehmen und dann vielleicht zu gegebener Zeit die entsprechende Spielpraxis dann auch wieder bieten.
Soll ja auch die nächsten 10 Jahre mit Jeff noch weitergehen. Spaß.
So, das weißt du.
Nee, natürlich nicht. Ich glaube, dann sind wir schon bei dem, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es nämlich... Auch guter Vorschlag von dir, Andrea. Are You Speedwagon?
Ja, ich hab mir da was gewünscht.
Sehr gut.
Ja, ich hätte mich, wenn es ein Lied gewesen wäre, dieses Spiel für Keep the Fire Burning entschieden von Are You Speedwagon. Keep the fire burning. Weil ich fand diese Flamme, die da in der ersten Halbzeit so aufgeflackert ist und dieses strukturierte, disziplinierte Spiel, diese Übersicht, Tempo umschalten und vor allem auch die Zweikampfstärke, das war so, da hat man so irgendwie den Spirit in der Mannschaft gefühlt und dieses Feuerchen, wenn sie sich das erhalten in den nächsten 6 Spielen, in den restlichen 6 Spielen, dann denke ich, dann kann man den Klassenerhalt schaffen. Man sollte nur aufpassen, dass es nicht so verlöscht wie jetzt in der letzten Viertelstunde. Deswegen hatte ich so gedacht, das würde vielleicht ganz gut passen.
Ja,
aber du hattest auch einen Vorschlag, oder?
Ich hatte auch einen Vorschlag, der in einem Fall immer sehr verbindlich ist, weil ich am DJ-Pult sitze, virtuellerweise. Also wir packen beide drauf. Ari Speedwagon mit Keep the Fire Burning. Aber ich dachte eher so von Element of Crime. Ein Hotdog unten am Hafen.
Ein Hotdog unten am Hafen. Und vorbeischlafen schnell nach ein Bier. Dem Feind einen Tritt in die Rippen. Und ein paar Kippen für hinterher.
Denn da geht's um... So eine Zerrissenheit, will man nicht, ich kann nicht mit dir und auch nicht ohne dich. Die Frage ist halt, was ist dieses 1:1 wert? Denn auf der einen Seite ja, Leistungssteigerung, ja, Punkt mitgenommen. Auf der anderen Seite, puh, in den letzten 20 Minuten dann ohne Not schon echt sehr massiv gewackelt. Also das ist schon eine Leistung, die auch ein bisschen Bedenken die nächsten Wochen noch mitgibt. Vor allem, wenn du sagst, du hast ja Mannschaften, die einfach individuell auch deutlich besser sein werden, als das der HSV ist, nämlich nächstes Wochenende schon die TSG Hoffenheim, auch wenn die jetzt zu Hause gegen Mainz, Doppelpack Tizi übrigens, verloren haben. Also die kommen am Freitag zum FCA, da solltest du schon einfach mehr auf der Pfanne haben, ja, als es gegen Hamburg der Fall war. Und also natürlich muss man sagen, spezielle Situationen. Ich glaube, Massengo, der tut trotzdem einfach weh, wenn der nicht spielen kann. Das ist einfach so.
Dann hoffen wir mal, dass er wieder fit ist bis Freitag.
Genau. Hörte sich jetzt nicht so an, als ob das langfristig wäre.
Nee, aber bei Jakic trotzdem, wahrscheinlich auch nicht, aber nein, ja. Man wird sehen.
Es ist natürlich so, dass du sagst, du hast halt jetzt im April jeder Spieltag, den du jetzt, das habe ich glaube ich letzte Woche auch gesagt oder vor 2 Wochen, jeder Spieltag, den du jetzt den Deckel drauf machen kannst auf dieses Thema Klassenerhalt, ist Gold wert, weil du dann ganz anders an Spieler, an etwaige Trainer, an wen auch immer rangehen willst, den du verpflichten willst, bevor du jetzt sagen musst, wir müssen jetzt noch warten, jetzt ist es doch noch erst im Mai, klar und sowas. Das ist einfach so. Das ist eine Zeit, die du gewinnst mit dem Klassenerhalt und deswegen wichtig, da die Hausaufgaben zu machen. An dieser Stelle übrigens, bei der Sache mit der Rubrik, wir haben eine Nachricht bekommen von unserem treuen Hörer Tobias Ruf aus Rosenheim. Viele Grüße. Zählt fast schon unter FCA Worldwide, Viererkette Worldwide, Entschuldigung, hatten wir auch mal als Rubrik, wo uns die Leute hören. Der hat gesagt, der hätte gerne eine Playlist. Muss ich sagen, die gibt's, die Playlist, die gibt's seit Anbeginn dieses Podcasts. Ich habe sie nur nicht mehr so aktiv beworben. Aber die gibt's. Wenn man Viererkette Playlist auf Spotify sucht, dann findet man die. Ich werde es auch versuchen, ob meine technischen Fähigkeiten es zulassen, die in die Shownotes zu packen. Aber die Playlist mit allen FCA-Songs, Viererketten-Songs, die gibt's. Und die wird auch um 2 weitere Lieder aktualisiert werden. Deswegen, Tobi, ruf weiterhin uns hören. In der Enklave da in Rosenheim und dann gerne auch auf die Playlist klicken. Wir haben noch unsere sehr beliebte Rubrik News vom Ex, sehr beliebt bei uns, weil die immer so automatisch zuläuft, weil es einfach immer was zu sagen gibt über ehemalige Spieler oder Trainer oder wen auch immer. In dieser Woche gab es am 1. April eine Meldung, bei der man gesagt hat, naja, das gibt's halt am 1. April, nämlich dass die Spielvereinigung Niedernberg in der Kreisliga Aschaffenburg einen Spieler verpflichtet hat, dessen Name Daniel Bayer ist und der, wie wir alle wissen, FCA-Rekordspieler ist und dessen Vater Trainer der Spielvereinigung Niedernberg ist, wo man dann weiß, naja, okay, klar, natürlich. Und das endete auch noch der Post der Spielvereinigung Niedernberg mit dem fotogeshoppten Daniel Bayer im Trikot der Zebras, wie sie sich selber nennen, Spielvereinigung Niedernberg. Prillschatz oder nicht, entscheiden Sie selbst. Naja. Und dann denkt man, okay, ja, ist dann so. Aber tatsächlich hielt sich dieses, Gerücht war es ja nicht, aber hielt sich diese Darstellung auch noch, also am 2. April der Kicker dann bei Jürgen Bayer, dem Vater von Daniel Bayer, anrief und der gesagt, ja, ist schon so, dass der spielen soll, aber es ist so, zu sagen, er spielt ab jetzt für uns, wäre etwas zu viel, er hat seinen Pass bei uns und wenn er da ist, dann würde er für uns auflaufen, kleiner Zusatz, wenn ich ihn dann lasse. Also Jürgen Bayer, auch ehemaliger Bundesligaspieler und einem für Hannover, der mittlerweile in Niedernberg trainiert. Ist aber interessant, Daniel Bayer wendet die Arbeitszeiten als Sportkoordinator bei RB Leipzig, da ist er immer viel im Wandel, zulassen. Dann wird er da kicken in der Kreisliga. Sind wir schon sehr gespannt,
wie fit. Also vor Anreise vielleicht einmal die Startaufstellung anschauen.
Ja, genau, richtig. Ja, genau. Einfach mal gucken, ob Bedarf da ist. Also ich glaube, in ablaufender Saison, ich habe mir mal die Tabelle angeschaut, ist, glaube ich, nicht mehr die ganz große Not da. Da ist weder nach oben noch nach unten groß was drin. Aber naja, wenn mal ein Familienbesuch, Verwandtschaftsbesuch ansteht, die Bayers kommen ja da aus Aschaffenburg, da wird halt auch mal gebolzt, nur halt eben in der Kreisliga. So, jetzt wären wir, glaube ich, so weitestgehend durch, Andrea, oder? Habe ich was vergessen?
Ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir auf alle Fälle angesprochen. Vielleicht, ja, genau. Der Hotdog zur Hafen City ist mir noch etwas fremd, weil bei mir gab es ein Fischbrötchen, aber das Klassische natürlich, der erste Gang zu den Landungsbrücken und zum Fischbrötchen. Aber ich habe jetzt von dir gelernt, man kann das auch durchaus mit Hotdog verbinden.
Genau, Hotdog und am Hafen. Genau, also jetzt schauen wir mal, nächstes Spiel am Freitagabend, da öffnet der FC Augsburg den Spieltag gegen die TSG Hoffenheim, Freitag, 10. April. Die Champions League des kleinen Mannes hat es Rafael Gikiewicz immer genannt. Wenn Freitagabend gekickt wird, weil so viele Champions League-Spiele werden die meisten FCA-Spieler jetzt nicht mehr erleben, aber schöner Freitagabend, Flutlicht-Day, Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim. Dann geht's nach Leverkusen.
Ganz spannend.
Mhm. Wird bestimmt gut. Wird bestimmt gut. Und dann geht's auswärts nach Leverkusen. Die sind jetzt auch nicht völlig unschlagbar, wie das Wochenende 3-6 hat Wolfsburg da verloren, gezeigt hat. Und dann zu Hause gegen Frankfurt. Also die kannst du, das sind alles 3 nominelle Top-Mannschaften, die kannst du aber jeden einzelnen dieser 3 Clubs knacken. Und wenn der FC Augsburg das auf die Pfanne bringt, was ihn im Februar ausgezeichnet hat, dann ist das auch drin. Meine Meinung. Ja,
dann sind Stimme wir aber ich durch, dir absolut Andrea, zu. Oder? Ja, und jetzt sind wir durch.
Meine Meinung. So, das war's. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Weitersagen an alle Menschen, die den noch nicht kennen, diesen Podcast, dass es uns gibt. Vielen Dank ans Hören, egal ob in Augsburg, New York, Rio oder Rosenheim. Freut uns auch, wenn ihr davon weiter weg hört, aus welchen Gründen auch immer. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Andrea.
Ja, ich danke auch. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und dann bis in einer Woche. Servus und Baba. Ciao.